Ich habe uns einen Predigttext mitgebracht, der etwas herausfordernd ist. Auch eine Predigt, die vielleicht herausfordernd ist. Aber wer Lust hat, den lade ich herzlich dazu ein, sich einzulassen und jetzt mit mir gemeinsam den Predigttext zu lesen. Der müsste gleich angeworfen. Ach, da. Jesus aber, Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sie sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie ihnen aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen können. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau in der Mitte. Jesus aber richtete sich auf und sprach und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Eine Ehebrecherin von vielen in der Bibel. Was in der Kirchengeschichte die letzten 2000 Jahre eher so hingenommen wurde, ist heute etwas, worauf wir genauer schauen. Warum gibt es eigentlich nur immer Ehebrecherin? Warum nicht den Ehebrecher? Warum wird ein Mann nicht mal dabei ertappt? Warum eigentlich immer nur Frauen? Und auch wenn die Todesstrafe hier drastisch wirkt, sie ist konform mit dem Gesetz des Mose. In 5. Mose 22 steht genau das. Aber da steht nicht, die Frau soll gesteinigt werden, sondern da steht, beide Personen, die beim Ehebruch ertappt wurden, sollen gesteinigt werden. Wenn sie auf frischer Tat ertappt wurde, wo ist dann der Mann? Wenn sie auf frischer Tat ertappt wurde, also vielleicht verstehe ich das noch nicht, aber zum Ehebruch gehören dann zwei Personen, wenn man sie auf frischer Tat ertappt. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Die Wahrheit ist, das sind keine zufälligen Geschichten. Das ist kein Zufall, dass es immer die Ehebrecherin ist. Das ist ein ungerechtes System, was wir hier erleben. Das ist eine ungerechte Herrschaft des Mannes und die damit verbundene Unterdrückung der Frau. Und auch wenn die Bibel an vielen Stellen einen unglaublichen Gerechtigkeitsvorsprung vor ihrer Zeit und auch noch immer vor unserer Zeit lebt, hier erleben wir, wie stark sie auch in der Welt, in der sie geschrieben ist, verhaftet ist. Denn auch wenn Jesus nicht mitmacht bei der Verurteilung und Unterdrückung der Frau und von Frauen bis heute, schmerzt die Frage nach dem Mann in der Geschichte. Sie schmerzt, weil wir eine Ahnung davon haben, warum er nicht auftaucht. Sie schmerzt, weil es ungerecht ist, dass nur die Frau nach vorne in die Mitte gezogen wird. Und sie schmerzt, weil es bis heute oft genauso ist. Aber von Anfang an. Eine Frau wird zu Jesus gebracht. Auf frischer Tat ertappt, alles scheint eindeutig. Was genau ihr angelastet wird, die Details, die vielleicht Verständnis schaffen würden, sie bleiben verborgen. Auch wird die Frau scheinbar nur vorgeführt. Sie selbst bleibt ohne Namen, wird nicht angesprochen, kommt nicht zu Wort, ist handlungsunfähig. Vorgeführt werden. Vielleicht eine erste Antwort, warum wir so schnell mit diesem Text etwas anfangen können. Denn vorgeführt werden, dieses unangenehme Gefühl, das kennen wir durchaus auch. Da passiert ein Fehler vor den Augen aller anderen und man wird auch noch darauf hingewiesen. Man steht vorne, es passiert eine dumme Sache und alle lachen. Man wird vorgeführt von anderen Menschen, Ach, seien wir ganz ehrlich, vorgeführt, mal sind wir das arme Würstchen, mal sind wir selbst der Schlachter. Wir werden vorgeführt, wir führen vor. Und das ist immer so verletzend. Das hat etwas zutiefst Verletzendes, vorgeführt werden, einen vermeintlichen Fehler in aller Öffentlichkeit noch einmal unter der Nase gerieben zu werden. In unserer Geschichte ist es die Frau, die Ehebrecherin, die das erleben musste. Was sie zum Ehebruch getrieben hat, das bleibt im Dunkeln. Lediglich die Tat prangt über ihr. Beraubt sie ihres Namens, wird ihr einziges Merkmal. Sie ist nur noch die Ehebrecherin. Ich meine, das drastische Strafmaß, das wird ihr ja wahrscheinlich bekannt gewesen sein. Dass auf Ehebruch die Todesstrafe stand, das wird sie gewusst haben. Das haben damals alle gewusst. Warum tat sie es? Warum machen Menschen Dinge, von denen sie wissen, dass da fürchterliche Strafen drauf sind? Hat sie vielleicht keine andere Möglichkeit gesehen, zu Geld zu kommen? Hatte sie vielleicht ein Kind zu versorgen? Oder war sie einfach nur unglücklich verheiratet, suchte einen Ausflug aus einer Ehe, aus Gewalt? War sie vielleicht unglücklich verliebt in den Mann, mit dem sie geschlafen hat? Oder wurde sie von ihm ausgenutzt? Wusste sie vielleicht gar nicht, dass er verheiratet war? Geschah das Ganze überhaupt mit ihrer Zustimmung? Oder vielleicht sogar gegen ihren Willen? Ich meine, etwas zu tun, von dem man weiß, dass man dafür sterben könnte, das klingt für mich eher nach tiefer Verzweiflung als nach Lust auf Risiko. Es setzt sich ja auch niemand freiwillig in ein kleines Schlauchboot auf das Mittelmeer auf Lust auf Risiko, sondern aus purer Verzweiflung. Warum tat sie das? Ich finde, gerade Mann hat es sich da in den vergangenen 2000 Jahren viel zu einfach gemacht. Ihr die Schuld gegeben, so ist sie halt, hatte Lust auf Risiko, die Ehebrecherin. Ja, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Da steckt mehr dahinter, denn sie wusste, dass darauf die Todesstrafe steht. Vielleicht machte Jesus sich auch solche Gedanken. Aber, auch das steht im Text, er fragte nicht einmal. Er fragte nicht genau, was passiert ist. Er fragte nicht, was, wer, wie und warum. So als wüsste er, so als ahnte er, dass es darum eigentlich gar nicht geht. Denn nicht nur die Frau soll vorgeführt werden, auch Jesus soll vorgeführt werden. Das verbindet die beiden in dieser Situation. Schließlich ist die Tora die absolut höchste Instanz. Und sie ist eindeutig. Jedes Kind weiß, was in der Bibel steht, was im Gesetz des Mose steht. Und da ist die Todesstrafe auf Ehebruch. Wenn Jesus das in Frage stellt, dann stellt er damit die Autorität der Heiligen Schrift in Frage. Endlich, man könnte ihn dingfest machen, so denken die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und auf der anderen Seite hatte Jesus immer wieder Liebe und Barmherzigkeit gepredigt. Wenn er jetzt nichts unternimmt, sondern sie mitsteinigt, dann hat er endlich mal nicht gelebt, was er so oft predigt. So denken auch da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Es ist also eine verzwickte Situation, eine Falle, die sie ihm stellen. Denn egal, was er macht, entweder hält er sich nicht daran, was die Bibel sagt, oder er hält sich nicht daran, was er verkündigt. Endlich kann man Jesus mal vorführen. Kleine Randnotiz. Ist es nicht bedrückend, dass das eigentlich von den Superfrommen der damaligen Zeit kommt? Dieses Verhalten, dieses Kämpfen gegen Jesus, das haben die gemacht, die Schrift am besten kannten. Mich bedrückt das bis heute, wenn in Diskussionen sich mit Bibelsätzen um die Ohren geschlagen wird, wenn sich gegenseitig Unglaube unterstützend unterhalten wird und all das, was dazugehört. Oh, mich macht das bis heute sehr beklommen. Und eine Frage, die drängt sich von dieser Situation bis in mein Leben hinein, denn egal, wie man jetzt das dreht, Jesus setzt sich hier für eine arme Frau ein, die ihre Fehler gemacht hat, auf jeden Fall, aber für eine Frau, die vorgeführt wird. Und wie privilegiert muss man sein, wenn man Teilhabe, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung als Gefahr sieht. So steht sie da, die Frau in der Mitte, alle Augen auf sie. Ich kann mir vorstellen, dass das ein zutiefst beschämender Moment ist. Scham, vielleicht ein zweiter Anknüpfungspunkt nach dem vorgeführt werden. Boah, wer sich so mal so richtig geschämt hat, der weiß, dass es eine quälende Empfindung ist. Das macht so richtig nasse Hände, das macht so richtig, es ist unangenehm. Diese quälende Empfindung, sich geschämt zu haben, sich die Blöße zu geben. Und seien wir ganz ehrlich, wer möchte schon von den Augen des ganzen Dorfes, von den Augen der ganzen Leute auf seine Sexualität reduziert werden? In der Mitte stehen und alle erzählen über dich, ja, die hat mit dem geschlafen. Wie fürchterlich. Was ein Horror. Und ich glaube, egal wie fromm man auch seine Motive tarnt, wer Menschen so beschämt, findet seine Rechtfertigung dafür niemals im Evangelium. Egal, was wir auch in unserem Leben tun, Gott möchte uns niemals beschämen. Er möchte uns niemals bloßstellen. Er möchte, dass wir zur Vernunft kommen, dass wir unsere Sünden erkennen, all das und dass wir umkehren. Aber er möchte uns nicht beschämen oder bloßstellen. Wie viel seelische Gewalt, wie viel Grausamkeit und Selbstgerechtigkeit steckt doch in diesen Sätzen, steckt doch in uns Menschen. Denn auch wenn es bei uns oft nicht mehr um Leben und Tod geht, so ganz weit weg von dieser Realität sind wir dann doch nicht. Auch wir in unserer Gesellschaft arbeiten mit Scham. Auch wir in unseren Gemeinden arbeiten mit Scham. Wie wir aussehen, wie viel wir wiegen, wie wir gebaut sind oder wie auch nicht. Wie wir als Mann und Frau uns zu verhalten haben, als Christ oder Christin, wen wir zu lieben haben oder eben noch nicht. Wir sollen uns schämen, wir sollen beschämt werden. Was wir tun oder was wir lassen, wir sollen so sein, wie es die anderen wollen. Das ist nicht irgendwie weit weg. Das passiert heute. Immer noch. Es ist tief gesellschaftlich verwurzelt. Und es trifft immer noch vor allem die Frauen. Wenn ein Mann ein paar Freundinnen in seinem Leben hatte, ja, der kommt halt gut bei Frauen an, der hat Charme oder was. Wenn eine Frau viele Freunde hatte, es ist da besser. Es ist immer noch ungerecht. Bis heute. Zurück zu Jesus. Jesus aber löst diese Situation geradezu meisterlich. Wir könnten jetzt darüber nachdenken, was er wohl in den Boden geschrieben hat. Da könnte man stundenlang drüber philosophieren. Sagt die Bibel nicht, wird sie wissen, warum. Die Bibel hat meistens am Ende eh recht. Aber hier steht es nicht. Nee, nicht nur meistens, sie hat recht. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es steht da nicht. Aber Jesus erhebt sich. Und dann kommt dieser Satz, dieser kraftvolle Satz, dieser starke Satz, der nichts an seiner Kraft verloren hat, den meistens auch Menschen zitieren können, die sich kaum in der Bibel auskennen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wow. Was ein Satz. Was ein tiefer, was ein kraftvoller, was ein wahrer Satz. Er steht so idealtypisch für Jesus da. Und was dann auch passiert, also es könnte man nicht besser schreiben, bis heute nicht. Kein Hollywood-Film könnte es besser darstellen. Dieser Satz. Und die Angriffe verfliegen ins Leere. Dieser Satz und die Falle schnappt nicht zu. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie kommen nicht mit ihrem Plan durch. Nur ein lautes Schweigen umgibt die Situation. Dieser Satz hat bis heute auch nichts an seiner Kraft verloren. Das hängt damit zusammen, dass er bis heute stimmt. Kein Mensch hat das Recht, sich über andere Menschen zu erheben. Kein Mensch ist fehlerfrei. Kein Mensch sollte mit dem Finger auf andere zeigen. So einfach, so radikal, so Jesusgemäß. Da wird das Sündersein für uns alle Menschen gedacht. Da sind wir alle gleich, sündig. Vor Gott sind alle gleich, sündig. Das ist vielleicht nicht die schönste Art der Gleichberechtigung, aber es ist eine sehr ähnliche. Denn sie setzt beim Splitter in unserem Auge an und nicht beim Balken im Auge des anderen. Sie verbindet uns auf seltsame Art und Weise mit der Frau in die Mitte. Sie führt uns im besten Falle vor Augen, dass eigentlich, wenn wir ehrlich wären, wir auch schon in solchen Mitten hätten stehen müssen. Sie führt uns vor Augen, dass wir alle unsere Probleme, Sorgen und Nöte mittragen, dass wir alle sündigen und dass wir alle diesen Platz in der Mitte verdient hätten. Und dann kommt es, ganz überraschend, wie es kommen muss. Kein Stein fliegt. Keine Anklage wird ausgesprochen. Niemand wird verurteilt. Einem großen Film gleich leert sich der Platz. Langsam. Die Älteren gehen zuerst. So als würden sie ahnen, oh, wenn ich so über mein Leben nachdenke, ja, so ganz ohne Sünde bin ich auch nicht. Ich gehe mal. Der Platz leert sich. Und am Ende sind die gerade noch beschämen wollten, etwas beschämt nach Hause gegangen. Zum Schluss großartig, großartig geschrieben, sind es nur noch Jesus und die Frau, die dastehen. Nur die Frau und Jesus. Ich finde das so aussagekräftig, weil im Kern geht es bei Sünde immer nur um dich und Jesus. Im Kern geht es bei jeder Sünde darum, dass diese Beziehung zwischen der Frau und Jesus, zwischen uns und Jesus, dass die gestört ist. Das Gespräch nach einer Sünde ist also das Wichtigste mit Jesus, nicht darum, was die anderen denken. Und das Schöne ist auch, jetzt passiert es. Zum allerersten Mal in der Geschichte wird die Frau angesprochen. Bisher wurde nur über sie geredet, bevor wurde nur auf sie gezeigt, bevor wurde sie nur im Kreis. Nein, nein, nein. Jesus macht was ganz Wildes. Er spricht die Frau an. Sie darf zu Wort kommen. Und er spricht sie nicht nur als Ehebrecherin an. Nein, er nennt sie Frau. Weil er weiß, dass sie mehr ist als ihre Sünde. Weil er weiß, dass er mehr ist als diese Tat. Jesus könnte jetzt viel fragen, was genau ihr vorgeworfen wird, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen wird, mildernde Umstände etc. pp. Auf diese Fragen verzichtet Jesus alles. Er stellt nur eine Frage. Hat dich niemand verurteilt? Nein? Und dann verurteile ich dich auch nicht. Er, der alles Recht gehabt hätte, ein Urteil zu sprechen, spricht kein Urteil. Beschämt nicht, führt nicht vor. Es ist diese wunderbare jesuanische Art, die nicht richtet, sondern rettet. Die Frau darf leben. Sie erlebt ihren Freispruch. Einfach so. Ohne Scham wird ihr geholfen. Und die Frau, die gerade noch wie ein Objekt behandelt wurde, über das man einfach verfügen konnte, sie bekommt Würde und Selbstbestimmung zurück. Und dann liegt es auch wieder nicht in den Händen anderer, was mit ihr passiert, sondern in ihren Händen. So verstehe ich die Aufforderung von Jesus auch. Du hast jetzt wieder Kontrolle über dein Leben. Deswegen sündige nicht mehr. Sündige von fortan nicht mehr. Lass das. Mach das nicht. Du hast jetzt wieder die Kontrolle. Du kannst jetzt wieder entscheiden. Du wirst nicht mehr gesteinigt, aber bitte, sündige von fortan nicht mehr. Das mag uns heute irritieren, weil, was ist das denn für eine Aufgabe, nicht mehr zu sündigen? Das ist ja super schwierig. Und sind wir nicht alle kleine Sünderlein? Das ist nicht das, was Jesus meint. Es mag sein, dass Ehebruch in unserer Gesellschaft heute immer normaler geworden ist. Und auch Scheidung und alles, was dazugehört. Aber Jesus weiß, dass immer dort, wo Ehe gebrochen wird, immer dort, wo Treue und wo Liebe hintergangen wird, da geschieht unendlicher Schmerz. Und das will Jesus nicht. Das will auch Gott nicht. Er gibt ihr ihre Selbstbestimmung zurück, ja, und auch ihre Wahlmöglichkeiten. Sie entscheidet nun wieder, was mit ihr passiert. Aber es geht doch darum, dass zugleich nichts aus den 10 Geboten, nichts aus der Tora aufgelöst wird. Denn du sollst nicht Ehe brechen, hat seine tiefe Bewandtnis zu unserem Schutz, zu unserem Wohlergehen. Wer schon einmal Menschen begleitet hat, die Ehebruch erlebt haben, der weiß, welch unendlicher Schmerz damit verbunden ist und wie schwer dieser Schaden wiegt. Und Gott möchte uns vor diesem Schaden bewahren. Vielleicht provoziert uns das ein bisschen, dass es Dinge gibt, die wir besser nicht tun sollten. Aber ich denke, dass dieser Text an sich etwas Provozierendes hat, weil er uns immer wieder vor Augen reibt, eigentlich haben wir kein Recht, uns über andere Menschen zu erheben. Eigentlich müssten wir genauso in der Mitte stehen und eigentlich können wir froh sein, dass Jesus nicht richtet, sondern rettet. Die Sünde, sie macht uns alle gleich. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet, heißt es in der Bibel. Amen.